18.09 Uhr, Sie hören 18.20, das Live-Journal im Kontrafunk. 1,2 Millionen Mitglieder haben evangelische und katholische Kirche in Deutschland im vergangenen Jahr verloren. Diese stattliche Zahl wurde aktuell von der EKD und der katholischen Bischofskonferenz veröffentlicht. Während manche Medien noch mühsam versuchen, das schön zu reden nach dem Motto, viele Mitglieder sind halt gestorben, bleibt aber diese Zahl, 600.000 Menschen sind aktiv aus den Kirchen in Deutschland ausgetreten. Das sind mehr als 1.600 Menschen, die sich jeden Tag gegen die Mitgliedschaft in einer der beiden Kirchen in Deutschland entschieden haben. Darüber spreche ich jetzt mit dem Theologen, evangelischen Pastor und ehemaligen Talkshow-Moderator Jürgen Fliege. Guten Abend, Herr Fliege.
Ja, guten Abend, Frau Bunas.
Herr Fliege, sind das finanzielle Gründe oder woran liegt es, dass sich durchschnittlich jeden Tag 1.600 Menschen in Deutschland dafür entscheiden, aus der Kirche auszutreten?
Nein, es sind eigentlich im Tiefsten nie finanzielle Gründe. Natürlich kann man sagen, das kostet mich was und ich gebe lieber das Geld zu irgendeiner anderen Organisation, aber das sind schon aufgesetzte Begründungen. Im Tiefsten sagt man doch, das ist mir nichts wert. Also das heißt, ich kriege da nichts. In der Bäckerei kriege ich Brot, beim Fleischer kriege ich Fleisch etc. Was kriege ich bei Kirchen und lohnt sich das? Und die Kirche kann nicht mehr definieren, was sie den Menschen gibt. Zumindest wird sie von den Menschen nicht verstanden. Das ist nicht neu. Durch einen ICE voller Menschen jeden Tag, der aus der Kirche herausfährt, den gibt es schon seit den 90er Jahren. Er war noch nicht so ganz so lang, wie er jetzt ist. Aber diesen Zug aus der Kirche auszutreten, das ist nicht neu. Und die Kirche muss sich natürlich fragen, habe ich da irgendein Kraut, was irgendwo wächst, dass ich da mich gegen wehren kann? Das ist eine schwierige Frage. Und es gibt Dinge, die von außen sicherlich schuld sind, wo die Kirche immer sagt, guck mal da, bei den Kirchen, bei den Verbänden und bei den Parteien und bei den Sportvereinen und bei der Gewerkschaft und überall ist es doch auch so. Bei uns ist es auch so und guten Abend zusammen. Aber es gibt eben auch Gründe, die von innen kommen. Wir machen als Kirche eine Menge falsch.
Können Sie uns denn die Entwicklung 2025, die Entwicklung der Austritte im Verlauf der vergangenen Jahre einordnen? Ist das signifikant mehr geworden?
Also die Dinge, die auf der Straße liegen, wo alle Leute sagen, guck mal, die Sexualitätsgeschichte bei diesen Kirchen, Missbrauchsgeschichten bei den Kirchen, das sind sicherlich Stationen, die nochmal sozusagen einen Pfund draufgesetzt haben. Aber der Zug aus der Kirche, aus der Religion auch auszuziehen, der ist schon lange am Fahren. Ich habe in den 90er Jahren ein kleines Buch geschrieben, das heißt Wege aus der Kirchenkrise. In den 90er Jahren, da war das schon so. Und jetzt, ja, die Leute müssen sparen, aber das ist es nicht. Missbrauch ist es nicht. Ich würde auch sozusagen zu einem weiterhin Brot kaufen gehen, wenn irgendein Bäcker oder viele Bäcker irgendwie Mist gebaut haben. Nein, wir müssen als Kirche gucken, was liegt an uns und nicht an der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, dass wir den Leuten nicht mehr klar machen können, dass Tradition eine Wurzel ist, die ihre Seele stabilisiert in allen Stürmen dieser Welt. Wir haben eine Medizin gegen die Angst. Und die kriegen wir nicht verkauft.
Mal eine ganz persönliche Anmerkung an dieser Stelle. Meine Eltern haben mir als Kind christliche Werte vermittelt. Und nach denen lebe ich auch heute noch. Trotzdem bin ich 2011 ganz bewusst aus der evangelischen Kirche ausgetreten, weil ich in vielen Dingen enttäuscht war und das Gefühl hatte, mich eher in einer linksextremen Partei zu befinden. Können Sie das nachvollziehen?
Kann ich total nachvollziehen. Ich finde das, was im Augenblick die evangelische Kirche in Deutschland von oben herab sozusagen uns erzählt, ist sowas von verrückt, dass beispielsweise meine ehemalige Kirchengemeinde, wo ich schon seit 30 Jahren nicht mehr bin, die hat gesagt, Leute, kommt zusammen. Wir müssen gegen die eigene Kirche uns verbünden, weil sie uns dauernd Mist erzählt. In Sachen Ukraine, in Sachen Aufrüstung, in Sachen Corona, in Sachen Klima, überall. Und wir sind keine Rechtsleute gewesen, sondern wir sind immer Leute gewesen, die von unten, ich bin ein Bergarbeiterpfarrer gewesen, die von unten herauf die Gemeinden aufgebaut haben, auch die jetzt noch stehen. Aber was hatte die Kirche zu sagen? Wofür ist die da? Beispielsweise, warum hat die keine Werke? Die hatte Kindergärten, die hat alles, aber jetzt müssten wir eigentlich Wohnungen schaffen. Und wir müssten überall trommeln für Millionen von Menschen, die keine Wohnung haben und keinen Ofen haben und nichts. Wo ist die Kirche? Sie beschäftigt sich nicht mehr mit den Sorgen der Leute und sie ist nicht in der Lage, die Tradition der Seele eines jeden Einzelnen tief bis in den Himmel hinein zu gründen. Was machen Sie denn, wenn Ihr Vater stirbt und Ihre Mutter stirbt? Sie holen sich irgendeinen Beerdigungsprediger. Ja, so weit ist es gekommen.
Das ist meine nächste Frage. Welche Rolle spielt denn noch eigentlich die eigentliche Aufgabe der Kirche, also die Seelsorge? Warum haben sich die Kirchen davon so entfernt? Sehen sich die Verantwortlichen eher als Politiker und nicht mehr als Pastoren und Prediger?
Naja, wer sich als Politiker sieht, hat ein Bündnis mit der Macht. Und das ist, was schon der Papst Benedikt kritisiert hat. Die Kirchen in Deutschland liegen mit der Macht im Bett, also mit den Herrschenden, mit den gesellschaftlich führenden Menschen im Bett. Und sie dienen nicht mehr dem kleinen Mann und der kleinen Frau und der Witwe, wie das im Neuen Testament so ist. Und wir sind auf dem Weg, eine Minderheitskirche zu werden. Wir sind auch auf dem Weg, eine, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, damit Sie nur wissen, wo es hinführt, eine Untergrundkirche zu werden. Wir können uns nicht mehr mit den Herrschenden sozusagen bei jedem Event verbünden. Nein, wir haben ganz andere Meinungen. Wir sind ganz anderer Meinung, was die Sache Rente angeht, was Witwen angeht, was Pflege angeht. Wir lassen uns doch nicht auf den Markt tragen und sagen, mehr haben wir nicht. Wir haben Werte. Und so wie ihr mit den Witwen umgeht und so wie ihr mit den Rentnern umgeht. Und so geht es nicht. Und da braucht man eine riesig starke Opposition. Das könnte die Kirche sein. Denn die Opposition, die wir in Berlin haben, ist es nicht.
Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist die stets öffentlichkeitswirksame Ausgrenzung von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die mit Schimpf und Schande aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn sie nicht ganz mit ihrer Meinung auf Linie ist. Inwiefern ist das Ihrer Meinung nach mit der christlichen Botschaft überhaupt vereinbar?
Gar nicht. Also wer AfD ist oder sowas ähnliches, kriegt ja sozusagen die kirchlichen Ämter entzogen. Da kann ich nur sagen, ja, macht mal so weiter, dass alle diese Handwerksleute und wie sie auch immer sind, die versuchen, unseren Staat, unsere Gesellschaft aus dem Loch herauszuziehen, dass die auch nicht mehr in die Kirche gehen können. Das haben wir bei Corona erlebt, dass die Kirchen zugenagelt wurden und etc. 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 Das ist ein Teil der Früchte, die ihr vor 5 Jahren gesät habt mit den verschlossenen Kirchentüren. 1600 Leute pro Tag und Nacht. Aber ich will Sie woanders hinführen. Kirche ist eigentlich ein Verein, der die Geheimnisse ihrer Seele offen hält. Wir sind ja alle auf dem Controlling-Weg. Alles muss kontrolliert werden, alles muss versichert werden. Und wir sind nicht mehr auf dem Weg grenzenlosen Vertrauens in die eigene Kraft, Vertrauen in die Partnerschaft, also auch in Eheleute, Vertrauen in das Leben als solches. Sind wir weg von Albert Schweitzer? Und das ist eigentlich der Sinn der Übung, dass wir Feste feiern müssen, die Feste des Lebens, denn die Tradition, die unsere Seelen festhält und stärkt, die sind nur in Festen festzumachen. Das ist das Wort, was daherkommt. Und die Feste, die die evangelische und katholische Kirche feiert, kannst du ja fast vergessen. Wir essen ja auch nur noch symbolisch Brot und Wein. Wir feiern ja nicht mehr. Wir tanzen nicht mehr.
Nochmal eine Frage ganz konkret zu der Folge der Austritte. Haben diese denn ganz konkrete finanzielle Auswirkungen, zum Beispiel auf die Gemeinden?
Im Augenblick nein. Also ich bin ja beispielsweise jemand, der als Pfarrer in Ruhe, also als Emeritus, weiterhin sozusagen meine Pension bekomme. Da ist, an der Geschichte ist noch gar nicht gerüttelt worden. Also da höre ich und sehe ich nicht, dass man auf einmal Sparmaßnahmen in irgendeiner Weise tut, sonst hätte ich es gewusst. Aber die Kirche kann nicht mehr so weit springen, wie sie es konnte. Also mit Werken, die sie hatte. Also da wird überall, die Kirchen werden abgerissen. Und das ist ja das Problem, wo der Mensch als solcher erkennen kann, dass das nicht so ohne weiteres gut ist. Stellen Sie sich doch mal vor, die Dörfer verlieren ihre Kirchen. Was macht das mit der Gemeinschaft des Dorfes? In der sogenannten untergegangenen DDR haben die Parteimitglieder, die PDS gewählt haben, dafür gesorgt, dass die Kirchen wieder aufgebaut wurden am Land. Und nicht einmal die Kirchenleute. sondern die Leute haben gemerkt, das ist ein Zentrum, ein Zentrum des Friedens und der Ruhe und der Mitte und die schafft Tradition und die brauchen wir.
Sie haben es schon erwähnt, die Kirche hat sich von dem eigentlichen Sinn, den ja viele Gläubige auch, dem viele Gläubige nachtrauern, entfernt. Wann und warum kam es Ihrer Meinung nach zu diesem extremen politischen Ruck, ich sage mal Linksruck, und das auch in der katholischen Kirche?
Daran können Sie sehen, dass das nichts Evangelisches und nichts Katholisches ist, sondern tatsächlich eine Anlehnung an den Staat. Und Anlehnung an den Staat war bei den Katholischen immer etwas mehr bei der CDU, Anlehnung bei den Staat war bei den Evangelischen immer mehr SPD und dann auch Grüne. Und je mehr die sich sozusagen angelehnt haben, auch in ihren politischen Forderungen, desto mehr Leute sind gegangen. Aber an die CDU haben wir uns schon nach dem Krieg angelehnt gehabt, wenn man Katholik war. Und an der SPD auch, wenn man evangelisch war. Aber nicht so stark, sondern wir haben auch immer Worte veröffentlicht, die gesagt haben, der Weg Jesu ist ein anderer. Und diese Worte hören wir nicht mehr. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir auch die Kirche kriegstüchtig machen. Es gibt ja mittlerweile Papiere, wie denn Seelsorge aussehen muss im Krisenfall. Die werden schon unter der Hand gehandelt. Das ist ein Grund auszutreten.
Wenn ich dann aber Umfragen in regionalen Zeitungen lese, zum Beispiel in meiner Stadt, dann werde ich mit ganz überraschenden Stimmen konfrontiert. Da sagen Mitglieder, die Kirche müsse sich noch linker ausrichten, mehr Trans, mehr Diversity. So die Umfragen, muss sich da die Kirche etwa deutlicher oder noch deutlicher nach links positionieren, Ihrer Meinung nach?
Völlig falsch. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der Vorzeit, vor Trans. Dann sagen Leute, die zum Abendmahl kommen, mein Partner kommt in einem Rollstuhl oder er ist Alkoholiker. Dann wäre es doch gut, weil er Alkoholiker ist, also anders, also erkrankt, wir haben Abendmahl ohne Alkohol, also mit Apfelsaft. Dann habe ich immer gesagt, nein, wir machen weiterhin Wein und Brot. Und wenn einer diesen Wein nicht haben will, dann sagt er, nein, danke, ich bekenne mich zu meiner Krankheit Alkoholismus vor allen Leuten dadurch. Das heißt, ich stärke sein Bewusstsein, gegen den Alkohol zu kämpfen und verdecke es nicht mit Apfelsaft. Und das ist auf der Trans-Geschichte und den anderen Geschichten ähnlich. Wir geben überall nach, anstatt dass wir bei unserer Linie bleiben und den Leuten sozusagen abverlangen, zu sich selber zu stehen. Überall Mäntelchen. Und das ist der Untergang.
1,2 Millionen Mitglieder haben evangelische und katholische Kirche in Deutschland im vergangenen Jahr verloren. Über die Gründe und Konsequenzen sprach ich mit dem Theologen, evangelischen Pastor und ehemaligen Talkshow-Moderator Jürgen Fliege. Herr Fliege, ganz herzlichen Dank für dieses Interview.
Ich danke Ihnen für Ihre Fragen.